ARD.
Er hat gesagt, dass er das nicht weiß, ob ich das überleben werde. Das sieht gar nicht gut aus.
Das ist Melanie Fink und sie erzählt hier von einem ganz besonderen Tag. Sie ist gerade mal 20 Jahre alt, als ein Arzt in der Notaufnahme genau diese Sätze zu ihr sagt. Wie es dazu gekommen ist, mit welchen dramatischen Symptomen Melanie im Krankenhaus war und warum es vorher ganz lange hieß, das bildest du dir alles nur ein. Das erzählen wir euch jetzt.
Und damit hallo und herzlich willkommen bei Abenteuerdiagnose, dem einzigen Medizin-Krimi-Podcast in der ARD-Audiothek.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir lösen hier alle zwei Wochen einen spannenden Medizin-Krimi. Wir sprechen über Menschen, die teilweise jahrelang unter mysteriösen Symptomen gelitten haben, und über Ärzte und Ärztinnen, die wie Detektive nach der richtigen Diagnose suchen mussten. Ich bin Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR.
Und ich bin Volker Präkelt. Ich habe den Fall von Melanie Fink recherchiert und übrigens auch eine Fernsehfolge dazu gemacht.
Die ihr euch in der ARD-Mediathek anschauen könnt. Mehr Infos dazu später. Volker, wir werden ja immer mal wieder gefragt, wie wir diese Fälle finden, über die wir hier im Podcast sprechen. Lass uns doch mal damit einsteigen, wie das bei der heutigen Geschichte war. Mhm. In diesem Fall hat sich Melanie Fink über unser Mailpostfach abenteuer-diagnose@ndr.de selber bei uns gemeldet. Und sie hat geschrieben, ich zitiere mal, ich hatte sehr viele komische Symptome, kein Arzt hat es erkannt, ich wurde sogar als Simulantin dargestellt und es war sehr knapp. Doch ich konnte dem Tod entkommen, meine Geschichte ist sehr interessant und zugleich sehr traurig. Und das hat uns natürlich super neugierig gemacht. Volker, du hast sie und auch ihre Ärzte und Ärztinnen dann ja telefonisch kontaktiert. Wie waren da deine ersten Eindrücke?
Naja, natürlich wird jede Zuschrift, jede Mail erstmal beantwortet. Und wenn dann die Antwort da ist, dann ist die Überraschung am anderen Ende zunächst erst groß. Echt jetzt? Ihr wollt den Fall wirklich umsetzen? Dann, ja, in dem Fall wurde ein Telefontermin vereinbart und so schnell wie möglich werden dann auch die wichtigsten Ärzte kontaktiert. Also vor allem diejenigen, die an der Diagnosefindung entscheidend beteiligt war, zum Beispiel Karen Olsson von der Medizinischen Hochschule Hannover. Die hat mir dann den Fall aus ihrer Sicht geschildert und die erste Überraschung für mich war, Karen Olsson kennt diese junge Patientin schon seit etwa 10 Jahren und sie warnte mich auch gleich davor, dass Melanie Fink etwas heiser klingt und sehr, sehr leise spricht.
Und warum das so ist, dazu kommen wir später noch. Wie waren denn dann deine ersten Eindrücke von Melanie Fink?
Nach dem ersten Telefonat haben wir dann einen Videocall gemacht und zunächst war sie sehr aufgeregt, begann dann aber bald sehr detailliert und emotional zu erzählen. Und tatsächlich begann ihre Story, die sie mir erzählt hat, vor mehr als 10 Jahren. Damals, so hat sich Melanie selbst beschrieben, war sie sportlich aktiv, ging ins Fitnessstudio, hat viel unternommen mit ihren Freunden und sie hatte eine Ausbildungsstelle.
Und zwar als Bäckerei-Fachverkäuferin, das weiß ich aus der Fernsehfolge.
Genau, und mit der sie auch ganz zufrieden war mit dieser Ausbildungsstelle. Und dort in einer Bäckerei in Delmenhorst beginnt auch unsere heutige Abenteuer-Diagnose-Geschichte. Tja, was macht man als angehende Bäckerei-Fachverkäuferin? Als Kundin oder Kunde, der Sonntag die Brötchen beim Lieblingsbäcker kauft, so wie ich, erlebt man ja vor allem die eine Seite des Jobs. Die Verkäuferin oder der Verkäufer nimmt die Bestellung entgegen und beantwortet in dem einen oder anderen Fall eine Frage zum Sortiment. In allererster Linie kennt man ja, muss man dann hinter dem Tresen freundlich mit dem Kunden reden und Fragen beantworten, wie sind die leckeren Laugenecken mit Sesam schon aus? Oh nee, schade, dann nehme ich heute mal was anderes. Also ein bisschen hin und her. Und je freundlicher das Gespräch ist, desto lieber gehe ich natürlich am nächsten Wochenende wieder hin. Also an der mangelnden Freundlichkeit hat es bei Melanie Fink nicht gemangelt, aber im Herbst 2012 passiert etwas mit ihrer Stimme. Melanie klingt plötzlich immer leiser und immer heiserer.
Im Film hast du das ja so in Szene gesetzt, dass eine Kundin eine Frage nach einer bestimmten Brotsorte hatte und Melanies Antwort einfach akustisch nicht mehr rüberkam.
Ja, und genauso war das auch.
Die Kunden haben mich nicht mehr verstanden und haben mich auch irgendwie nicht mehr so wahrgenommen. Und ja, das war schon komisch.
Dass ihre Stimme sehr hauchig, sehr leise ist, hört man ja jetzt auch noch. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie laut es bei meinem Bäcker immer zugeht, das auch in so einer Filiale im Supermarkt, wo dann auch noch die Kassen piepen und Einkaufswagen klappern, kann ich mir vorstellen, wie problematisch das für Melanie Fink war, dagegen anzukommen und sich verständlich zu machen. Hatte sie denn eine Idee, was der Grund für diese Heiserkeit sein könnte?
Na, zunächst nicht so richtig. Sie selbst und auch ihre Vorgesetzten haben das erstmal abgetan, nach dem Motto, mal sehen, wie das weitergeht. Ein anderer, der macht sich schon nach ein paar Tagen Sorgen wegen der fehlenden Stimme. Das ist ihr Freund Patrick. Patrick habe ich im Interview als echten Optimisten kennengelernt, sehr freundlich und empathisch. Und das wird im Verlauf der Geschichte noch wichtig werden. Und Patrick grübelt damals eben schon, was Melanie fehlen könnte. Auch weil sie nicht nur heiser, sondern irgendwie auch so schnell aus der Puste ist. Er hat sie hin und wieder abgeholt nach dem Job und dann sind die beiden mit dem Fahrrad los. Und irgendwann kommt dann mal der Tag, an dem Melanie sagt, hey, warte mal, ich glaube, der Weg ist mir heute zu steil. Lass uns mal absteigen und schieben.
Dachten wir auch erst Erkältung, ging das Monate so weiter und musste sich halt hinsetzen für eine Viertelstunde oder so und erstmal Pause machen.
So eine Erkältung kann natürlich auch Rachen, Kehlkopf und die Stimmbänder mal in Mitleidenschaft ziehen. Das kann Heiserkeit auslösen, es kann Atemnot auslösen. Das geht ja aber in der Regel auch mit einem Krankheitsgefühl einher. Und das hatte Melanie Fink zu dem Zeitpunkt ja nicht, oder?
Nee, das fühlt sich damals für sie nicht nach einer Erkältung an. Und deswegen geht sie auch zunächst gar nicht zum Arzt, sondern hofft drauf, dass die Heiserkeit einfach von allein wieder verschwindet. Und sie registriert allerdings bald, dass es einfach nicht besser wird. Also neben der Heiserkeit und natürlich auch neben der Unsicherheit, die sie jetzt in den Gesprächen bei der Arbeit verspürt, in den Gesprächen mit den Kunden, macht Melanie nun auch noch etwas anderes zu schaffen. Sie ist erschöpft und sie schwitzt heftig.
Lief runter wie Wasser durchgehend. Und aufgrund dessen habe ich mich auch nicht mehr so rausgetraut, weil es auch sehr unangenehm ist, wenn man dann ständig im Gesicht so extrem schwitzt.
Aber das könnte ja jetzt doch ein Hinweis auf einen versteckten Infekt sein. Volker, sie war damals ja, glaube ich, 17,
ja,
hat noch zu Hause gewohnt. Wie hat denn Melanies Family das zu der Zeit wahrgenommen? Habt ihr darüber gesprochen?
Ja, das ist ein bisschen heißes Eisen. Da gab es laut Melanie, davon hat sie sehr offen berichtet, zwei Lager. Ihre Mutter hat sich nach und nach Sorgen gemacht. Die Großmutter dagegen, die im Nebenhaus wohnt, die kommt eher aus der alten Schule. Die sagt dann sowas wie, nun stell dich mal nicht so an, tu was dagegen. Oder was die Schwäche angeht, streng dich einfach mehr an, gib dir mal einen Ruck. Und natürlich hat jeder im Haus und im Nebenhaus bemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt.
Und dann war es irgendwann ja auch in der Bäckerei Thema. Und damit kommen wir zu einem ganz einschneidenden Erlebnis für Melanie Fink.
Ja, es ist mittlerweile Winter, Freitag, Ausrufezeichen, der 13. Januar 2013. Ein Tag, den Melanie nie vergessen wird.
So ungefähr 3 bis 4 Monate nach Ausbildungsbeginn habe ich dann die Mitteilung bekommen, also eine Einladung zu einem Gespräch. Und dann wurde ich auch sofort gekündigt.
Weil sie ja mit den Kunden nicht kommunizieren konnte. War ja dann viel zu leise, ihre Stimme.
Eine wirklich harte Entscheidung, finde ich, mit der sie wahrscheinlich auch überhaupt nicht gerechnet hat. Oder gab es da vorher mal Gespräche oder vielleicht ja auch fürsorgliche Ratschläge?
Naja, das sollte man ja eigentlich annehmen, aber die gab es anscheinend nicht. Laut Melanie kein ausführliches oder gar fürsorgliches Gespräch. Ich habe dann die Kündigung bekommen, sagt sie, musste unterschreiben und dann hatte sich die Sache auch schon erledigt, ganz lapidar.
Boah, das war bestimmt ein Riesenschock.
Ja, und Melanie natürlich völlig geknickt. Aber jetzt will sie, jetzt muss sie endlich wissen, was mit ihrer Stimme los ist. Sie geht zu ihrem Hausarzt. Der untersucht sie, also schaut einmal in den Hals, stellt aber fest, dass keine Infektion oder Rachenentzündung vorliegt.
Aber es gibt ja auch noch die anderen Symptome, diese Schwäche, das Schwitzen, die Atemnot. Was sagt er dazu?
Naja, diese Symptome, muss man erstmal sagen, sind inzwischen so schlimm, dass Melanie, die eigentlich total unternehmungslustig ist, gar nicht mehr Fahrrad fahren kann oder Ausflüge abbrechen oder absagen muss. Aber beim Hausarzt geht es zunächst nur um die Stimme und der Arzt glaubt, dass die Heiserkeit durch eine Überlastung der Stimmbänder ausgelöst wird.
Okay, also er hält es eher für eine funktionelle Störung.
Und glaubt, dass eine Stimmtherapie helfen wird.
Ich soll abwarten und ich soll zur Logopädie. Das habe ich auch gemacht, aber das hat nichts gebracht.
Die Idee an sich ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Ein Logopäde oder eine Logopädin macht bei chronischer Heiserkeit bestimmte Übungen, um die Stimmtechnik zu verbessern, die Muskeln rund um den Kehlkopf zu lockern und die Stimmbänder freier schwingen zu lassen.
Naja, aber wenn das gar keinen Effekt hat wie bei Melanie Fink, sollte auf jeden Fall auch nochmal eine gründliche Diagnostik beim Hals-Nasen-Ohrenarzt stattfinden. Und da genau geht Melanie Fink als nächstes hin. Zu Carsten Taut, der seine Praxis in Ganderkesee hat und als er ihre extrem heisere Stimme zum ersten Mal hört, das hat er mir im Interview erzählt, weiß er gleich, dass das kein Routinefall ist.
Wenn so ein junger Mensch zu Ihnen kommt, der eine Stimmveränderung hat, dann denkt man schon, das ist jetzt irgendwas, was nicht so typisch ist.
Was für eine nicht so typische Erkrankung könnte es denn sein? Und wie geht er jetzt vor, um das herauszufinden?
Ja, er hat tatsächlich eine Idee. Und nachgehen will er dieser Idee mit einem medizinischen Untersuchungsgerät. Und jetzt halte ich fest, dass er sogar zum Interview ins Studio mitgebracht hat.
Okay, also ich rate jetzt mal, muss was ganz Kleines sein, was in die Aktentasche oder ja vielleicht sogar in die Hosentasche passt.
Ja, Aktentasche eher. Also er hatte ein rechtwinkliges Laryngoskop dabei, an dessen Ende sich eine winzige Optik befindet, mit der Arzt dann bis tief hinunter zum Kehlkopf und bis zu den Stimmbändern schauen kann. Ich weiß noch, er wollte es am liebsten an uns demonstrieren.
Also an dir?
Ja, auch an mir und auch am Kameramann. Und um einfach klarzumachen, dass die Untersuchung nicht wehtut und dass man als Patient einfach nur den Mund aufmachen muss.
Und hast du auf Dr. Taut gehört und dann mal ganz laut A gesagt?
Ehrlich gesagt, ich habe gekniffen. Unsere Aufnahmeleiterin war dann die Erste, die sich freiwillig gemeldet hat. Und da sah alles sehr gesund aus bei ihr. Aber zurück zum Fall. Bei Melanie Fink lief das nämlich anders. Carsten Taut entdeckt tatsächlich etwas, als er sich die Stimmbänder anschaut. Und zwar bei Melanie arbeitet ein Stimmband nicht mehr richtig. Es steht still.
Um das zu verstehen, müssen wir vielleicht einmal erklären, wie das normale, gesunde Bild wäre. Die Stimmbänder, die liegen ja wie zwei Segel im Kehlkopf und legen sich beim Sprechen aneinander und schwingen ganz schnell. Und diese Schwingungen, die erzeugen den Ton. Wenn sich aber ein Stimmband nicht mehr mitbewegt, dann bleibt auch die Stimme weg.
Und genau das sorgt für die Heiserkeit. Melanie hat offenbar eine Stimmbandlähmung. Die medizinische Bezeichnung ist Rekurrenzparese.
Wieder ein sehr schöner Begriff, finde ich. Medizinstudium ist ja irgendwie auch ein Fremdsprachenstudium. Parese bedeutet Lähmung und Rekurrenz bezieht sich auf den Rekurrenznerv. Das ist der Nerv, der die Kehlkopfmuskeln und auch die Stimmbänder mit Befehlen aus dem Gehirn versorgt. Also ihnen zum Beispiel sagt, öffne dich oder schließe dich.
Ja, und offenbar ist dieser Nerv bei Melanie auf der einen Seite geschädigt und arbeitet nicht mehr richtig. Und die möglichen Gründe dafür machen Carsten Taut damals richtig Sorgen, wie er mir im Interview erzählt hat.
Junge Patienten haben aber auch gerne bösartige Systemerkrankungen, also auf Deutsch Lymphknotenkrebs.
Sein Verdacht ist also, dass die Lymphknoten im Hals von Krebs befallen, dadurch möglicherweise angeschwollen sind und dass das den Rekurrenznerv in Mitleidenschaft gezogen hat?
Ja, ganz genau. Überhaupt kam ihm Melanie Fink krank vor, kam ihm niedergeschlagen vor. Er hat dann auch im Interview an dieser Stelle den Titel unserer Sendung zitiert und gesagt, ich habe das Gefühl, da beginnt ein Abenteuerdiagnose.
Also muss jetzt dringend untersucht werden, ob es eine Krebserkrankung ist. Als erstes werden dafür in den meisten Fällen ja Bilder gemacht, CT-Bilder. Gegebenenfalls werden auch Gewebeproben entnommen.
Ja, und dazu schickt Carsten Taut Melanie ins Klinikum Delmenhorst. Zum Glück entdecken die Radiologen allerdings in der Computertomographie nichts Auffälliges und vor allem die Lymphknoten sehen alle normal aus.
Gute Nachricht, bleibt aber die Frage, warum Melanies Stimmband nicht richtig arbeitet.
Und genau das hat Carsten Taut auf jeden Fall weiter beschäftigt.
Vielleicht haben wir bei der Laryngoskopie nicht alles gesehen, vielleicht sitzt doch irgendwas auch unterhalb der Stimmbänder und dann wird als nächstes in der Regel eine Endoskopie in einer Narkose veranlasst.
Das ist eine Untersuchung, bei der der Arzt dann noch tiefer in den Hals hineinschauen kann, was ohne Narkose natürlich sehr unangenehm wäre.
Und dabei lässt Carsten Taut dann auch gleich eine Gewebeprobe entnehmen. Denn was er da gerade so vorsichtig umschrieben hat als, vielleicht sitzt da doch irgendwas unterhalb der Stimmbänder, das bedeutet, er hat weiter den Verdacht, dass da doch ein verstecktes Stimmbandkarzinom, also Krebs, für die Heiserkeit sorgt.
Volker, was kam denn dabei raus?
Ja, das wollte natürlich auch Melanie Fink möglichst schnell wissen. Aber solche Proben werden von Pathologen untersucht und das kann immer ein paar Tage dauern. Und für sie war das natürlich eine angespannte Wartezeit und endlich gab es dann den Anruf von Carsten Taut. Wieder nichts, lautete dann unterm Strich die Nachricht. Der Pathologe hat in der Gewebeprobe nichts gefunden.
Wir wissen nicht warum. Diese Fälle gibt es leider auch. Man wartet dann in der Regel ein paar Wochen ab. Dann kann sich das wieder bessern. Aber es hat sich bei ihr nicht gebessert.
Okay, kein Krebs gefunden. Das war einerseits sicher eine Riesenerleichterung. Andererseits scheint ja auch Carsten Taut jetzt überhaupt keine Idee mehr zu haben, was hinter dieser Heiserkeit stecken könnte. Wie geht Melanie Fink damit um?
Tja, Melanie nimmt das mal zu. Und zwar deutlich. Und ich kann das auch nachvollziehen. So eine Mischung aus Bewegungseinschränkung wegen der Luftnot und so eine Art Frustfuttern, muss man einfach mal sagen. Also wenn sie oft dann mit Patrick mal einen Fernseh- oder einen Spielabend eingelegt hat, dann war, glaube ich, das Sortiment an Knabber- und Süßkram bestens bestückt. Und das ist ja ein fataler Kreislauf, sie baut dann immer weiter ab. Normaler Alltag ist fast unmöglich, bei jeder kleinen Anstrengung muss sie keuchen, lange Strecken nicht mehr drin, Fahrradfahren abgehakt und sogar ein Besuch bei ihrem Freund Patrick eine Tortur, der wohnt nämlich ziemlich hoch.
Also Treppenhoch für Melanie war sehr, sehr schwierig. Das war 3. Stock. Ich habe bestimmt eine halbe Stunde gebraucht.
Irgendwann war ich am Ende, weil keiner hat mir am Ende mehr geglaubt. Einige Ärzte haben das auch wirklich in Frage gestellt und haben dann meiner Mutter ja so gesehen gesagt, dass ich eventuell nur so tue.
Sprich, sie war in dieser Zeit dann noch bei anderen Ärzten?
Ja, aber oft deswegen, weil es sich für sie wieder nach einer Grippe oder nach einer Erkältung anfühlte. Und bei den Ärzten hat dann oft genug der erste Eindruck die Weichen gestellt.
Ich habe so den Eindruck, dass da dann vor allem aufs Gewicht geschaut
genau.
wurde. Das ist ja so eine echte Gedankenfalle. Da kommt eine junge Frau mit Übergewicht, die wenig Sport macht, die keucht, keine Kondition hat und die sich ja noch dazu wegen dieser heiseren Stimme auch nicht so richtig Gehör verschaffen kann. Mhm. Und plopp ist ein erster Gedanke, ist halt das Übergewicht oder vielleicht auch die Psyche. Ich war jetzt natürlich nicht dabei und kann auch nicht in den Kopf der Ärzte oder Ärztinnen gucken, mit denen Melanie zu tun hatte. Aber sie hat sich ja ganz offenbar als Simulantin abgestempelt gefühlt. Und das hat sie, merkt man ja, ziemlich verletzt.
Ja, sie fühlt sich von den Ärzten nicht ernst genommen und gleichzeitig von ihrem Körper im Stich gelassen.
Also ich habe mich natürlich auch ziemlich zurückgezogen, weil ich einfach gar nichts mehr unternehmen konnte. Nicht mehr so ja, Dinge unternehmen kann wie mit gesunden Menschen.
Was ja wieder mal ein gutes Beispiel dafür ist, wie unerkannte chronische Krankheiten natürlich mit der Zeit auch seelisch belasten. Das ist ja eigentlich ein Alarmzeichen, wenn eine vorher gesunde junge Frau sich auf einmal so isoliert und gar nicht mehr richtig am Leben teilnimmt.
Ja, in dem Gespräch hatte ich auch das Gefühl, dass Melanie in dieser Zeit wirklich in depressive Phasen versunken ist und dann oft nur einen Weg gefunden hat, um vielleicht ihre Ängste und Sorgen zu betäuben. Sie lenkt sich mit Binge-Watching und Computerspielen ab und mit Essen, also der ständige Griff in die Schüssel mit Chips und Co.
Also ich habe natürlich auch stark an Gewicht zugenommen in der Zeit. Und meine Oma, die hat dann immer gesagt, ja, nimm ab, dann geht die Atemnot auch weg, dann wirst du gesund. Aber ich habe versucht zu erklären, dass es nicht von dem Übergewicht kommt.
Da ist sie wieder, die ja doch eher strenge Oma. Hatte Melanie denn auch jemanden aus der Familie, der auf ihrer Seite war?
Ja, auf jeden Fall. Ihre Mutter ist überzeugt, dass mehr dahinter steckt. Sie bekommt ja genau mit, dass es Melanie nun schon seit etwa 1,5 Jahren immer schlechter geht. Und mittlerweile wird Melanie nicht nur beim Treppensteigen oder bei Anstrengung kurzatmig, sondern schon, wenn sie nur ein paar Meter zu Fuß geht. Und dann hat sie, auch das ein neues Symptom, jetzt auch noch Herzrasen. Das ist für sie so beängstigend, dass sie anfängt, nach diesen Symptomen zu googeln. Und nach dem Blick auf die Suchergebnisse macht sie dann sofort einen Termin bei einem Kardiologen.
Ich bin da selbst drauf gekommen, weil bei Atemnot sollte man ja auch das Herz dann vielleicht mal kontrollieren lassen.
Kontrolle ist immer gut. Bei ihrer Internetrecherche hat Melanie Fink sicher gelesen, dass es eine ganze Reihe von Erkrankungen am Herzen gibt, die zu Atemnot führen können. Zum Beispiel eine Herzschwäche, aber auch eine Herzmuskelentzündung oder einen Herzklappenfehler.
Na, sie hat auf jeden Fall wieder ein bisschen Hoffnung geschöpft, dass der Kardiologe endlich die richtige Spur findet. Sie geht zu dem Termin und was dann passiert, das hat sie mir im Interview so geschildert.
Der Kardiologe, der hat mich auch nicht ganz ernst genommen, das habe ich gemerkt. Der hat mich zwar untersucht, der hat ein CT-Bild machen lassen, er hat auch einen Ultraschall durchgeführt, aber der hat mir auch nicht so ganz geglaubt.
Also mit dem Kardiologen selbst haben wir nicht gesprochen. Er hat sie sicherlich genau untersucht, allerdings nichts feststellen können. Und für eine klassische Herzerkrankung, für eine Herzschwäche ist Melanie eigentlich auch zu jung.
Wobei auch das natürlich wieder so eine Gedankenfalle ist. Ne? Junge Frau, also kann es nichts Ernstes mit dem Herzen sein. Das denken ja auch viele medizinische Laien. Stimmt natürlich nicht. Es gibt ja durchaus Herzerkrankungen, die auch junge Menschen treffen.
Ja, aber nur findet der Kardiologe bei Melanie zu diesem Zeitpunkt offenbar keine Anhaltspunkte dafür. Am Ende gibt's also da keine Diagnose, nur die Ermahnung, stärker auf das Gewicht zu achten. Das sagt inzwischen auch die Hausärztin, die Melanie Diuretika verschreibt, denn inzwischen klagt sie auch über Wassereinlagerungen.
Und für alle, die den Fachbegriff nicht kennen, Diuretika sind entwässernde Medikamente. Die kurbeln die Harnproduktion und die Ausscheidung an, helfen also, dass der Körper Wasseransammlung leichter ausschwemmen kann. Volker, jetzt lass uns doch aber mal Butter bei die Fische geben. Wasseransammlungen, also Ödeme, sind ja bei so einer jungen Person was total Ungewöhnliches. Meistens steckt eine Krankheit dahinter, also zum Beispiel eine Lymphgefäßerkrankung, eine Venenerkrankung oder aber auch ein Herzproblem. Ist die Hausärztin dem so gar nicht weiter auf den Grund gegangen?
Naja, den kardiologischen Check-up, den hat Melanie Fink ja gerade durchlaufen. Und eine mögliche weitere Ursache für Ödeme hast du jetzt gar nicht genannt, das ist das Übergewicht. Bei stark übergewichtigen Patienten kann es zu einem Abflussstau der Venen im Bauch- und Beckenbereich kommen. Dann versackt das Blut sozusagen in den Beinen und dann können Ödeme in den Beinen auftreten.
Und dass Melanie stark zugenommen hat, hast du ja schon erzählt.
Ja, und zwar in den mittlerweile 3 Jahren seit ihrer Kündigung schleichend immer weiter. Und so hat sich der Freund Patrick dran erinnert.
Sie konnte sich nicht mehr bewegen, hat dadurch natürlich zugenommen. Sie war bei 154 Kilo.
Springen wir zu einem heißen Tag im Juni 2014. Melanie ist zu Hause, will trotz der hohen Temperaturen ihren Freund Patrick besuchen und kommt schon beim Anziehen außer Atem.
Es ging mir wirklich sehr, sehr schlecht, also an diesem Tag. Meine Schuhe haben mir nicht mehr gepasst, weil ich extreme Wassereinlagerungen hatte. In den Füßen, in den Beinen, im ganzen Körper. Und meine Mutter hat dann gesagt, jetzt ist Ende, jetzt fahren wir in die Notaufnahme.
Zum Glück, muss man sagen, hat Melanies Mutter da dann die Reißleine gezogen. Ja. Denn wie schlecht es zu dem Zeitpunkt um Melanie steht, das hat sich dann ja im Krankenhaus ganz schnell gezeigt.
Und zwar im Pius Krankenhaus in Oldenburg. Und dort bekommt Melanie kaum noch Luft. Ihr Herz schlägt viel zu schnell. Die Ärzte in der Notaufnahme sind geradezu alarmiert, ziehen dann gleich einen Kardiologen dazu. Und als der Melanies Herz untersucht, ist er geradezu schockiert.
Er hat dann mit dem Ultraschallgerät geschaut. Und dann kamen auch schon nach einigen Sekunden die Worte, das sieht gar nicht gut aus. Und er hat gesagt, dass er das nicht weiß, ob ich das überleben werde.
Volker, erklär doch bitte mal, was genau hat der Kardiologe auf diesen Ultraschallbildern gesehen?
Ja, seit der ersten Untersuchung bei dem niedergelassenen Kardiologen, wir erinnern uns, der hatte ja eine Weile zuvor noch nichts Auffälliges festgestellt, hat sich Melanies Herz dramatisch verschlechtert. Im Ultraschall sieht die rechte Herzkammer jetzt deutlich vergrößert aus.
Hier ist, glaube ich, jetzt ein kleiner Erklärpart fällig. Die rechte Herzkammer, die sorgt dafür, dass das sauerstoffarme Blut aus dem Körper durch die Lungenarterie in die Lungen gepumpt wird. Da wird es dann mit Sauerstoff angereichert. Und anscheinend muss Melanies Herz gegen irgendeinen Widerstand anarbeiten, um das Blut in den Lungenkreislauf zu kriegen. Und die Folge ist, dass der Herzmuskel sich verdickt hat. Ärzte nennen das dann Hypertrophie. Dabei wird der Muskel aber nicht kräftiger, sondern ganz im Gegenteil. Der Muskel kann durch diese Umbauprozesse weniger gut kontrahieren, also sich zusammenziehen. Und deshalb ist das Herz bei Melanie offensichtlich extrem geschwächt. Erstmal natürlich ein total schockierender Befund bei einer 20-Jährigen, verbunden natürlich mit der Frage, woran liegt das?
Na, den Ärzten in Oldenburg ist ziemlich schnell klar, dass es wohl was Seltenes sein muss und dass wahrscheinlich spezielle Untersuchungen nötig sein werden, um das abzuklären. Und deswegen wollen sie Melanie sofort in eine größere, besser ausgestattete Fachklinik verlegen. Und das muss dann sehr, sehr schnell gehen.
Große Eile, denn ihr Herz ist so schwach, dass zu befürchten ist, dass es den Körper nicht mehr mit ausreichend Blut versorgen kann. Oder dass es einfach stehen bleibt. Wie ging es Melanie auf dieser Fahrt? Hat sie dir das erzählt?
Ja, sie hat sich daran erinnern können, natürlich, weil es ein dramatischer Tag war. Sie sagte mir, dass sie eigentlich am selben Tag mit einem Helikopter sogar in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen werden sollte, aber das funktionierte anscheinend nicht und sie ist dann mit einem Krankentransport mit Blaulicht und allem drum und dran hingebracht worden. Und in Hannover kommt sie sofort auf die Intensivstation in die Obhut von Oberärztin Karen Olsson.
Professor Karen Olsson ist Oberärztin in der Abteilung für Pneumologie und Infektiologie. Das heißt, sie ist Lungenfachärztin und Spezialistin für eine Gruppe von besonderen, seltenen Erkrankungen. Und das ist auch der Grund, warum Melanie Fink zu ihr geschickt wird. Sie soll jetzt detektivisch rausfinden, ob Melanie eine solche seltene Erkrankung hat.
Ja, so ist es. Denn jetzt steht der Verdacht im Raum, dass die Ursache für die Probleme vielleicht in der Lunge liegt.
Was ja auch Melanies Kurzatmigkeit erklären könnte.
Und die ist Karen Olsson als besonders besorgniserregend in Erinnerung geblieben. Als Melanie Fink zu ihr in die Abteilung kommt, da ringt Melanie nach Luft, obwohl sie auch Sauerstoff über eine Nasenbrille bekommen hat.
Also diesen transparenten Schlauch mit zwei Stöpseln, die dann in die Nasenlöcher gesteckt werden.
Und die Lungenspezialistin, die hat mir den Ernst der Lage im Interview so erklärt.
Wir teilen die Luftnot ja in verschiedene Stufen ein und sie war in der höchsten Stufe, also sozusagen NYHA oder WHO-Funktionsklasse 4. Das heißt, man hat Luftnot schon in Ruhe.
Wie hat Melanie dir das denn beschrieben? Wie hat sie das erlebt?
Ja, sie hat mir erzählt, dass sie sich kaum selbst im Kissen aufrichten konnte, ohne sofort ins Japsen zu kommen. Mhm. Und Karen Olsson hat von Anfang an einen Verdacht, in welche Richtung es gehen könnte und geht jetzt systematisch vor. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass Melanies Herz offenbar gegen irgendeinen Widerstand anarbeiten muss, um das Blut in den Lungenkreislauf zu pumpen. Und es gibt verschiedene denkbare Gründe für diesen Widerstand. Zum einen könnte ein Gefäß in der Lunge durch ein Blutgerinnsel verstopft sein und das blockiert den Blutfluss.
Du beschreibst da eine sogenannte Lungenembolie. Mhm. Gerade junge Frauen zwischen 18 und 40 sind häufig betroffen, haben ungefähr ein doppelt so hohes Risiko. Risikofaktoren sind zum Beispiel wenig Bewegung, Übergewicht, Rauchen, hormonelle Verhütung, also die Antibabypille. Oft handelt es sich um ein ganz akutes, dramatisches Ereignis, aber es gibt durchaus auch chronische Formen, bei denen es immer wieder zu Gerinnselbildung und Verengungen der Lungenarterien kommt.
Ja, und genau so eine Embolie, so ein Gerinnsel, müsste sich dann in einem CT zeigen. Und deshalb lässt Karen Olsson sofort Bilder von Melanies Lunge machen. Aber dort sind keine Verengungen durch Gerinnsel zu sehen.
Du hast ja aber schon verraten, dass es mehrere denkbare Gründe gibt. Lass uns doch über die weiteren Ideen sprechen, die Karen Olsson noch hatte.
Also im Interview habe ich das so wahrgenommen, dass sie zu diesem Zeitpunkt einen ziemlich klaren Verdacht hatte, was Melanies rechte Herzkammer so dramatisch belastet. Aber dieser Verdacht kann nur durch eine Herzkatheteruntersuchung abgeklärt werden.
Wir haben dann eine Rechtsherzkatheteruntersuchung durchgeführt. Und das ist eigentlich die Standarduntersuchung, die auch notwendig ist, um alle Parameter zu haben, um diese Diagnose zu sichern.
Magst du noch mal für alle, die so eine Untersuchung noch nicht erlebt haben, schildern, wie das abläuft?
Ja, das kriege ich vielleicht hin. Wir haben das tatsächlich schon mal zweimal gedreht, auch im Herzkatheterlabor. Das ist ein separater Bereich. Man muss sich das so vorstellen. Melanie liegt auf einer Liege, darüber ein mobiles Röntgengerät. Und vor den Kardiologen, die dann die Untersuchung durchführen, steht eine beeindruckende Reihe von Monitoren, auf denen sie alles mitverfolgen können. Es wird dann ein feiner Schlauch in die Gefäße eingeführt und durch die rechte Herzkammer bis in die Lungenschlagader vorgeschoben. Und während der Untersuchung messen die Ärzte dann den Blutdruck in Melanies rechter Herzkammer und in der Lungenarterie. Und dabei zeigt sich, der Druck im Lungenkreislauf ist viel zu hoch. Und das kann lebensbedrohliche Folgen haben, die mir Karen Olsson so beschrieben hat.
Wenn das so ist, kommt es durch den ansteigenden Lungenhochdruck irgendwann zu einem Rechtsherzversagen. Und wenn das rechte Herz nicht mehr entsprechend pumpt, wird auch die linke Herzhälfte natürlich nicht mehr durchblutet. Und dann irgendwann sterben diese Patienten im Herzversagen.
Also ein echter Teufelskreis.
Ja, das kann man wohl sagen. Vor allen Dingen dieser extreme Hochdruck in der Lungenarterie ist für Karen Olsson der entscheidende Hinweis. Und jetzt weiß die Spezialistin endlich, was Melanie Fink fehlt.
Die Diagnose. Es handelt sich um eine gefährliche Erkrankung, die von den feinen Blutgefäßen in der Lunge ausgeht. Deren Wände verdicken sich aus unbekanntem Grund. Dadurch werden die Gefäße immer enger und lassen weniger Blut durch. Das sorgt dafür, dass der Blutdruck im Lungenkreislauf chronisch erhöht ist und Sauerstoff schlechter aufgenommen werden kann. Das Herz muss gegen den erhöhten Widerstand anpumpen und wird mit der Zeit immer schwächer. Die seltene Erkrankung trägt den Namen pulmonalarterielle Hypertonie.
Oder abgekürzt, PAH. Die Diagnose gehört also zu den seltenen Erkrankungen, trifft hauptsächlich Frauen zwischen 30 und 60 und ist wirklich schwer zu diagnostizieren, weil die typischen Symptome wie Kurzatmigkeit, Müdigkeit, geschwollene Beine oder Herzrasen oft mit anderen Herz- und Lungenerkrankungen verwechselt werden. Was Melanie Finks Fall angeht, hatte Karen Olsson aber noch eine weitere Vermutung, warum die Krankheit erst so spät erkannt wurde.
Ich glaube, bei Frau Fink war es insbesondere das junge Alter. Dann sagt man immer, ja, komm, wird schon wieder, trainier mal, stell dich nicht so an. Und auch insbesondere das Übergewicht, das sieht man natürlich klar, dass dann auch häufig die Diagnose verzögert ist.
Wobei das eigentlich nicht so sein dürfte, finde ich. Diskriminierung aufgrund des Gewichts ist ja auch in Arztpraxen und Krankenhäusern öfter ein Thema. Mhm. Viele Menschen mit Übergewicht erleben das. Da werden dann Beschwerden erstmal ganz pauschal mit dem Gewicht in Zusammenhang gebracht. Und andere Möglichkeiten werden überhaupt nicht oder erst sehr spät in Betracht gezogen. Also genau so, wie Melanie Fink dir das ja auch geschildert hat.
Oh ja, und soweit ich mich erinnern kann, ist das nicht der erste oder einzige Abenteuerdiagnosefall, bei dem das so gewesen ist.
Über dieses Thema könnten wir wahrscheinlich eine ganz eigene Folge
Stimmt.
machen. Lass uns den Bogen zurückschlagen zu unserem Fall. Wie war das denn für Melanie Fink, endlich eine Diagnose zu bekommen?
Also sie war sehr, sehr erleichtert, zumal sie ja auch jahrelang versucht hat, Freunden und ihrer Familie vor allem zu erklären, dass diese lapidare Erklärung, du bewegst dich zu wenig und bist zu schwer, einfach viel zu kurz gegriffen hat. Und jetzt kennt sie endlich den Grund für die Wassereinlagerung, die Kurzatmigkeit, für die Erschöpfung und übrigens auch für die ständige Heiserkeit.
Stimmt, die gab es ja auch noch. Ich erinnere mich noch an Karin Olssons Erklärung, inwieweit die Heiserkeit damit zu tun hat. Das war wirklich hochspannend.
Genau.
Es gibt einen Nerv, der wickelt sich um die Lungenarterie und kann dann bei verschiedenen Herzerkrankungen, aber auch Vergrößerungen der Lungenarterie gestört werden. Und dadurch kommt es zu dieser Stimmbandlähmung.
Und die, das ist eines der ersten Dinge, die Karin Olsson Melanie Fink erzählt, wird leider auf jeden Fall bleiben. Aber jetzt geht es natürlich erstmal darum, Melanie Finks Herz zu retten.
Zum Glück ist dieser seltene Lungenhochdruck ja noch rechtzeitig diagnostiziert worden. Lange gab es für diese Krankheit keine wirklich gute Therapie, aber seit einigen Jahren haben die Ärzte und Ärztinnen ja Gott sei Dank Medikamente an der Hand, mit denen sie behandeln können.
Ja, Karin Olsson startet sofort eine Therapie. Melanie bekommt Medikamente, die den Durchmesser der Lungengefäße erweitern. Inzwischen nimmt sie an einer Studie teil, an einer neuen Studie sogar, und da bekommt sie das kürzlich zugelassene neue Studienmedikament Sotatercept. Das hat mir Melanie noch geschrieben. Aber das darf man sich jetzt nicht vorstellen wie eine schnelle Wunderheilung. PAH ist eine wirklich schwerwiegende Erkrankung und ist auch nicht heilbar. Melanie Fink hat sich unterstützt von Karin Olsson wirklich Schritt für Schritt, Monat für Monat, Jahr für Jahr zurückkämpfen müssen. Melanie hat mir ein Foto gezeigt. Da geht sie mit einem Tropf auf dem Krankenhausflur. Sie stützt sich bei ihrer Mutter ab und man sieht, sie hat auch einen Zugang für die Medikamente bekommen. Und die vielen Kilos, von denen ihr Freund Patrick im Interview gesprochen hat, die sind auch im Bild. Das war im Jahr 2014. Als ich Melanie Fink dann 2024 selbst getroffen habe, da hätte ich sie anhand dieses Fotos nicht wiedererkannt.
Weil sie so stark abgenommen hat.
Genau. Und zwar ohne eine spezielle Diät. Reine Kopfsache, sagt sie. So kommentiert sie das heute. Sicher aber auch, weil sich durch die Medikamente und die Therapie Herz und Lunge stabilisiert haben. Weil sie sich jetzt wieder bewegen kann und viele Strecken ohne Atemnot bewältigen kann. Und den jetzigen Status quo, den haben Melanie und Karin Olsson kurz so zusammengefasst.
Jetzt bin ich aber seit vielen Jahren sehr gut eingestellt.
Wir kennen uns ja jetzt fast, ne, bald ins 10 Jahre, und das schweißt ja einfach zusammen.
Da finde ich, hört man schon schön raus, wie der Ärztin diese Geschichte auch zu Herzen gegangen ist. Wir hatten es ja vorhin kurz angeteasert. Karin Olsson ist ausgewiesene Spezialistin für Lungenhochdruck und die verschiedenen Formen auch von pulmonal-arterieller Hypertonie und hat, glaube ich, ganz viele Patienten und Patientinnen jahrelang begleitet. Und ich kann mir total gut vorstellen, wie schön das für sie sein muss, Menschen wie Melanie Fink helfen zu können und sie auch dann heute in einem so viel besseren Gesundheitszustand zu sehen.
Ja, vor allem hat Melanie Fink auch gelernt, sich ihre Kräfte jetzt gut einzuteilen. Seitdem sie regelmäßig schwimmen geht, hat sich die Fitness weiter verbessert. Und das Beste ist, die Ängste sind verschwunden und Fahrradfahren steht auch wieder auf dem Programm.
Sehr schön. Dann wünschen wir ihr weiterhin alles, alles Gute. Dir sage ich vielen Dank, Volker, dass du diesen wirklich interessanten Fall mitgebracht hast. Wir sind in 2 Wochen wieder hier. Bis dahin könnt ihr euch, wenn ihr mögt, in der ARD-Mediathek die Fernsehfolge zu Melanie Finks Geschichte anschauen. Den Link stellen wir euch in die Shownotes. Und zum Abschluss haben wir noch einen spannenden Hörtipp für euch. Eine neue NDR-Podcast-Serie, in der es um einen Mann geht, dessen Schicksal vor 15 Jahren viele Menschen erschüttert hat. Es geht um Robert Enke, damals Nationaltorhüter,
oh ja,
und um seine schwere Krankheit Depressionen.
Und dann hörte ich draußen schon Sirenen und dann bin ich hoch und da lag dann der Abschiedsbrief.
Ein ehemaliger Mitspieler von uns. Er hatte mich dann angerufen und gesagt, hör mal, was ist mit Robby? Und als er das gesagt hatte, wusste ich, was passiert ist.
Der deutsche Fußballnationaltorwart Robert Enke ist tot.
Nationaltorwart Robert Enke ist 32 Jahre alt geworden. Der Fußballer hatte einen schwierigen sportlichen, vor allem auch menschlichen Weg zu gehen, der nun ein tragisches Ende fand.
Hallo, ich bin Moritz Kasserletz und es gibt so Ereignisse, bei denen vergisst man nie, wie und wo man davon erfahren hat, oder? Für mich ist der Tod von Robert Enke genau so ein Moment und der ist jetzt schon 15 Jahre her.
Robert Enke, ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Heute wissen wir alle, was damals kaum einer wusste. Enke war schwer krank.
Er kam nicht aus dem Bett, er war halb erstarrt vor Angst beziehungsweise wegen dieser Depression. Diese Not, die die Menschen haben mit einer Depression, einer tiefen klinischen, muss unfassbar schwer sein.
Und sagen wir, überspitzt formuliert sage ich auch, man muss auch wissen, dass man eine Depression nicht mit Liebe heilen kann, sondern die muss ganz konsequent wie bei jeder schweren Erkrankung behandelt werden.
Auch darum geht es in diesem Podcast. Vor allem geht es aber um einen Mann, dem ich persönlich nie begegnet bin, den ich aber bei meiner Recherche sehr gut kennengelernt habe und der echt ein guter Typ gewesen sein muss. Ich habe spannende und emotionale Gespräche geführt mit Robert Enkes Frau Theresa zum Beispiel oder seinem besten Freund Marco Villa. Auch Per Mertesacker hört ihr.
Wir konnten Spaß haben, wir konnten ernst sein, aber das ist ja was eine tolle Verbindung auch ausmacht, dass man wirklich das durchlebt. Aber dann immer wieder auch zu schauen, dass man den Humor nie verliert.
Ja, es war sehr, sehr spaßig.
Trocken und schwarzer Humor auch. Also das ist, wir haben da viel gelacht.
Gemeinsam hatten wir Spaß und im nächsten Moment musste ich schlucken. Es ist eine emotionale Reise durch Robert Enkes Leben. Wir lernen ihn noch besser kennen. Viele Weggefährten wie Oliver Bierhoff oder seine Freunde Jörg Neblung und Ronald Reng erzählen von ihren schönen und traurigen Momenten mit Robby, wie sie ihn nennen. Manche sind auch erschütternd.
Um 12:30 habe ich ihn noch angerufen. Und da war er gerade im Auto und er war wahnsinnig gestresst. Er hat noch zu mir gesagt, das weiß ich noch, hat gesagt, ja, ich rufe dich zurück heute Abend. Und heute weiß ich, er war gestresst, weil er rumgefahren ist, um einen Weg zu suchen, sich selbst zu töten.
Wie konnte es so weit kommen? Wie ist der beste Umgang mit einer Depression? Und was haben wir als Gesellschaft 15 Jahre nach Robert Enkes Tod gelernt? Robert Enke, so heißt der Podcast, ab dem 7. November in der ARD Audiothek.
Unbedingt reinhören. Das war's von uns für diese Woche. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin tschüss und alles Gute.
Tschüss.
ARD.